jeder Mensch verfällt zu Staub. Doch da ist einer, der bleibt. Einer, der die Sünde besiegt, den Tod überwunden und jeden einzelnen von uns zurückgekauft hat. Sein Tod und seine Auferstehung haben die Beziehung der Menschheit zu Gott radikal verändert. Das Kreuz Jesu ist die Hoffnung dieser Welt. Das Kreuz, das auf einen Gott zeigt, das die Schönheit der gesamten Schöpfung ist und das zur Stärke der gesamten Menschheit wurde. Diese Kraft kann und wird niemals ausgelöscht werden. Sie gibt uns Hoffnung, Erneuerung und neues Leben. Obwohl die Welt fehlerhaft bleibt und die Menschheit auf dem Weg zurück zu Gott ist, werden wir nicht verzweifeln. Wir feiern Ostern. Und ja, wir sind dankbar für Karfreitag. Aber wir wollen großzügig in unserem Lob und Dank an diesem Tag der Hoffnung sein. Ostersonntag.
Vielen Dank. Ostersonntag, Auferstehungssonntag. Jürgen hat schon gesagt, das ist der großartigste Feiertag für uns, die wir Christen sind, für uns, die wir Jesus nachfolgen. Jesus stirbt nicht nur für uns, sondern er steht von den Toten auf. Das ist der Adelsschlag, der Ritterschlag Gottes sozusagen, die Bestätigung, das ist wirklich mein Sohn. Alles, was er gesagt hat, ist die Wahrheit. Folgt ihm nach, vertraut euch ihm an. Und für mich ist immer die Frage, wenn mit der Auferstehung Gottes Jesus auch, also mit der Auferstehung von Jesus, wenn Gott uns damit Kraft für unser Leben zur Verfügung stellt. Und die Bibel sagt ja, diese Kraft der Auferstehung, es ist die größte Kraft, die es gibt. Und dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, sagt die Bibel, die soll auch in uns wirken. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann wirkt sie schon in uns. Wow, da ist also eine gewaltige Kraft da, die wir anzapfen dürfen. Und für mich ist die Frage, wie reagieren wir auf diese gewaltige Kraft in unserem Leben? Und ich glaube, dass wir auf die Kraft mit Kraft reagieren sollen. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Ich weiß nicht, ob ihr so Menschen kennt, die sich total auf eine Sache fokussieren und alles durchziehen und alles dieser einen Sache unterordnen. Einfach um in einer einzigen Sache vielleicht erfolgreich zu sein. Sportler leben ja so. Oder es gibt manche Selbstständige, die tun alles für ihre Firma, ja, damit die durch die Decke geht. Oder es gibt irgendwelche Politiker, die sich ganz einer Sache verschreiben. Oder es gibt so ganz berühmte Menschen, die wir im Kopf haben. Ein Mahatma Gandhi, der sich für die Befreiung Indiens einsetzt und bereit ist, alles zu geben dafür. Oder eine Mutter Teresa, die alles tut und alles gibt für die obdachlosen und kranken Kinder in Kalkutta. Und ich glaube, solche Menschen beeindrucken uns eigentlich. Menschen, die wir anschauen und sagen, wow, die haben einen inneren Kompass. Die haben ein ganz klares Ziel. Und die laufen mit aller Kraft auf dieses Ziel zu. Und heute Morgen beschäftigen wir uns auch mit so einem Menschen. Und der spricht zu uns im Philipperbrief im Kapitel 3. Und zwar heute in den Versen 12 bis 14. Paulus ist es, der hier redet und er sagt, ich will nicht behaupten, das Ziel schon erreicht zu haben oder schon vollkommen zu sein, doch ich jage dem nach, um das alles zu ergreifen. Warum? Weil ich selbst von Jesus Christus ergriffen bin. Er hat selbst Kraft erlebt und deswegen reagiert er mit Kraft, mit eigenem Einsatz. Ich bin ergriffen, ich bin gerettet worden. Jesus hat sich in mich investiert, deswegen investiere ich alles in die Ziele von Jesus. Nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, liebe Geschwister. Aber eins steht fest, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen, meine himmlische Berufung, die Gott mir durch Jesus Christus geschenkt hat. Wow. So redet jemand, der ein Ziel vor Augen hat und der sagt, ich investiere alles, um an diesem Ziel anzukommen. Paulus sagt, er hat ein Ziel. Er sagt, ich möchte etwas ergreifen. Ich möchte etwas packen. Ich jage einer Sache nach, wie ein Löwe dem Gnu. Oder ein Läufer seiner Bestzeit vielleicht. Oder was er da alles noch sagt. Er spricht vom Siegespreis. Er spricht von seiner himmlischen Bestimmung. Was meint er eigentlich damit? Was ist sein Ziel? Wovon redet er hier? Und ich habe dir mal ein paar Punkte zusammengetragen, die Paulus meint. Das Erste, was Paulus meint, wenn er von seinem Ziel redet, das, worauf er sein ganzes Leben ausrichtet, ist seine Beziehung mit Jesus Christus. Er sagt, ihn will ich erkennen. Das ist, was er an mehreren Stellen im Philipperbrief sagt. Er nennt ihn sogar kurz vorher in Vers 9 vom dritten Kapitel, nennt er ihn meine Heimat. Er sagt, Jesus ist meine Heimat. Krass, wer redet denn so? Ne? Und er sagt, haben wir auch letzte Woche angeschaut, Jesus ist mein Gewinn. Das Allerwichtigste, was Paulus in seinem Leben hatte, war die Beziehung zu Jesus. Und er sagte, die Erkenntnis Jesu Christi übertrifft alles andere. Also es ist mein höchstes Ziel, ihn besser zu kennen, denn das ist das Attraktivste, das Wichtigste, was ich in meinem Leben erreichen kann, eine Beziehung mit Jesus zu haben und diese Beziehung jeden Tag zu vertiefen. Spannend. Dann spricht Paulus auch danach immer wieder, auch in diesem Kapitel noch, dass er auf die Auferstehung zuläuft. Er sagt, das ist meine Hoffnung, dass ich eine himmlische Heimat habe, dass ich ein ewiges Leben habe, dass es eine endgültige Rettung gibt und dass alles, was hier noch schmerzhaft ist, was hier noch wehtut, was hier noch unvollkommen ist, dass es aufhört. Und er sagt ja selber, ich behaupte doch nicht, das Ziel schon erreicht zu haben. Ich behaupte doch nicht, schon vollkommen zu sein. Und ich meine, wie viel wir auch von uns halten mögen, wer von uns will denn behaupten, er sei vollkommen? Nein, wir sind auf dem Weg. Aber Paulus sagt, ich weiß, diese Vollkommenheit, die liegt in Reichweite, weil Jesus schon angefangen hat, mich vollkommen zu machen. Und er wird das auch durchziehen. Er wird das auch zu Ende bringen. Dann hat Paulus immer wieder ganz stark auch für die Belohnung gelebt. Er sagt, mein Dienst, meine spezielle Berufung hat auch eine spezielle Belohnung. Und das wird Jesus mir geben. Ich werde etwas bekommen, wenn ich bei Jesus bin, für das, was ich eingesetzt habe. Das ist für ihn etwas unheimlich Attraktives. Und er sagt, hey, ich lebe dafür. Es ist mein Ziel, dass noch mehr Menschen Jesus kennenlernen und von ihm werden, dass die Botschaft sich verbreitet. An einer Stelle sagt er, ich weiß gar nicht so genau, ob ich schon sterben möchte oder noch leben will. Ist ja nicht unser Problem. Also meistens, dass wir sagen, also wir wollen auf jeden Fall leben. So werden wir, glaube ich, alle drauf. Aber Paulus sagt, eigentlich habe ich Lust zu gehen, weil ich dann bei Jesus bin. Aber weil ich hier auf dieser Erde noch Menschen mit der Ewigkeit berühren kann, noch Menschen mit Jesus in Verbindung bringen kann, möchte ich noch bleiben. Das ist mein Ziel. Ich möchte dafür leben, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und dann sagt Paulus auch immer wieder, ich lebe dafür, dass Menschen, die Jesus schon kennenlernen, wachsen, stärker werden im Glauben, leidenschaftlicher, dass die Freude an Jesus immer vollkommener wird in ihnen. Das ist das Ziel, nach dem Paulus sich ausstreckt. Paulus sagt, das ist das Ziel aller Ziele. Das ist wichtiger als alles andere, wonach man streben kann in dieser Welt. Denn darum geht's. Alles andere verliert an Bedeutung, wenn wir älter werden, wenn wir, wenn ich es mal so böse sagen darf, vielleicht hässlicher werden oder ein bisschen faltiger werden, wenn man das ein bisschen netter ausdrücken möchte oder so, ja. Oder wenn der Körper mal nicht mehr so gut funktioniert. Und wenn es dann wirklich vorbei ist, dann hat so viele seine Bedeutung verloren. Aber das ist eine Bestimmung, die ewig ist. Wenn wir uns für Jesus einsetzen, dann hat das Auswirkungen, die ewig sind. Und das ist so, so spannend. Paulus sagt, ich jage dem nach. Ich will es packen. Ich strecke mich nach dem aus, was vorne ist. Und das ist genau dieses Bild, was wir hier vor Augen haben müssen, dieses ich strecke mich aus, ist tatsächlich genau das Wort, was so einen olympischen Läufer damals beschrieben hätte im Griechischen. Paulus kannte ja schon die Olympischen Spiele und die Isthmischen Spiele, die hat er wahrscheinlich sogar persönlich gesehen. Und das ist genau dieses Wort, was da im Griechischen steht. Ich strecke mich aus, genau in die Richtung, die Arme nach vorne um noch wirklich die paar Zentimeter zu gewinnen, um der Erste zu sein, der durch die Ziellinie zugeht. Alles ist auf das Ziel ausgerichtet. Man sieht das hier so schön, oder? Wie der Kopf und der ganze Körper in die Richtung geht, wo man auch hinlaufen möchte. Das ist, was Paulus hier sagt. Paulus verfolgt sein Ziel mit aller Kraft und aller Entschlossenheit. Er will seine ganze Kraft einsetzen, um es zu packen. Und ich glaube, das ist der Plan Gottes, auch wenn wir Christen sind. Er wünscht sich kraftvolles Christentum. Er wünscht sich entschlossenen Glauben. Er wünscht sich leidenschaftliche Nachfolge. Er wünscht sich, dass wir Power da reinlegen. Er wünscht sich, dass wir immer wieder auch das Beste, was wir haben, investieren in die Sache Gottes. Und ich würde mich so freuen, wenn du einfach das willst, wenn du das wollen würdest. Und ich möchte es auch wollen. Ich habe dir mal einen Brief mitgebracht. Ich habe den nicht geschrieben, ich habe ihn nur übersetzt. Von einem Kommunisten, der seiner Verlobten schreibt, um die Beziehung zu lösen. Und er sagt, denn es gibt nur eine Liebe in meinem Leben und das bist nicht du, sondern das ist die Sache meiner Partei. Und das lesen wir mal jetzt gemeinsam. Das ist nur ein Auszug. Wir Kommunisten haben eine hohe Opferrate. Wir sind diejenigen, die erschossen, gehängt, gelyncht, geteert, gefedert, eingesperrt, verleumdet und verspottet werden. Sie feuern uns aus unseren Jobs und versuchen uns das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ein guter Teil von uns wurde eingesperrt oder sogar ermordet. Wir leben eigentlich in Armut, denn wir geben jeden extra Cent an die Partei zurück. Wir haben weder die Zeit noch das Geld, um ins Kino zu gehen oder Konzerte zu besuchen. Wir kaufen uns keine schicken Häuser oder neue Autos. Man nennt uns Fanatiker. Wir sind Fanatiker. Unser Leben wird von einem großen, alles überschattenden Zweck bestimmt. Die Ausbreitung der weltweiten kommunistischen Bewegung. Wir Kommunisten haben eine Lebensphilosophie, die man mit Geld nicht kaufen kann. Wir haben ein Ziel, für das wir kämpfen, eine klare Bestimmung, der wir folgen. Wir unterordnen unser unbedeutendes Leben einer großartigen Bewegung der Menschlichkeit. Wenn es sich auch hart anfühlt und wenn unser Ego leidet, weil wir der Partei völlig hingegeben sind, werden wir doch vollkommen entschädigt, weil wir wissen, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, etwas Neues, Wahres und Besseres für die Menschheit zu schaffen. Es gibt diese eine Sache, mit der es mir todernst ist. Das ist die kommunistische Sache. Sie ist mein Leben, mein Beruf, meine Religion, mein Hobby, meine Geliebte, meine Frau, meine Gebieterin, mein Brot und mein Fleisch. Sie beschäftigt mich am Tag und in meinen Träumen. Sie nimmt mich jeden Tag mehr gefangen, nicht weniger. Deswegen kann ich keine Freundschaft, keine Liebesbeziehung, nicht einmal eine Unterhaltung aufrechterhalten, die sich nicht um diese treibende Kraft in meinem Leben dreht. Wow. Ich finde das so abgefahren, das zu lesen. Auf eine Weise beeindruckt es mich und auf eine andere Weise erschreckt es mich zutiefst. Aber was auch immer du darüber denkst, ich glaube, wir sehen hier einen Menschen, der absolut hingegeben ist, dieser einen Sache, die für ihn im Leben zählt. Und er sagt, die ist für mich so groß, dass ich bereit bin, dafür alles einzusetzen und alles aufzugeben, was mir vielleicht sonst wichtig wäre. Ich glaube, wenn wir als Christen mit ganzer Kraft auf das Ziel zulaufen, dann sieht das schon etwas anders aus. Das ist mir ganz wichtig. Wir haben noch so die alten Haudegen und vielleicht manche Missionare, die in Afrika waren oder so, im Kopf und sagen, die haben so gelebt und die hatten vielleicht auch eine spezielle Berufung. Aber ich glaube, dass die auch in diesem Bereich viele Fehler gemacht haben. Das merkt man dann immer in der nächsten Generation, nämlich dass ihre Kinder oft alle keine Christen mehr sind oder so, weil die sich sagen, er hat allen gedient, aber für mich war er nie da und so weiter. Und dann merkst du, nein, da haben sie sehr wohl Fehler gemacht, da haben sie sich sogar versündigt in meinen Augen an ihrer eigenen Familie. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann schließt es nicht alles mögliche andere aus, was auch vielleicht gut wäre. Weißt du, Jesus will uns nicht ausbeuten. Jesus ist auch nicht lebensfeindlich, das ist mir so wichtig. Sein Reich schließt unsere Familie ein. Seine Sache schließt unsere Familie, unsere Freundschaften, unsere Beziehungen, unsere Erholung, sogar Genuss mit ein. Jesus war noch nie lebensfeindlich und Gott auch nicht, sonst hätte er kein Paradies geschaffen, sondern eine Wüste, wo du irgendwo mit deinem Kamel durchgeritten wärst, um einfach nur zu arbeiten oder so. Ja? Es ist doch albern, so von Gott zu denken. Aber dennoch glaube ich, dass das Reich Gottes ein weit mehr Einsatz wert ist als die kommunistische Sache oder irgendeine andere Ideologie oder als deine persönliche Karriere, dein Reichtum, was auch immer. Jesus ist viel mehr wert. Und ich glaube, dass jeder Bereich unserer Gesellschaft mit dem Evangelium durchdrungen werden sollte. Jeder Bereich sollte von Jesus geprägt sein. Jeder Mensch braucht eine Beziehung mit Jesus. Jeder Mensch, ob er es weiß oder nicht, verlangt danach und krankt daran, dass er diese Beziehung mit Jesus nicht hat. Es ist diese Sehnsucht, die er nicht in Worte fassen kann, die Sehnsucht, die ihn nie aufhören lässt, zu suchen und zu laufen und sich eines nach dem anderen ins Leben zu holen, um Erfüllung zu finden und doch am Ende mit leeren Händen dazustehen, nie anzukommen. Es ist Jesus, der ihm fehlt. Und da möchte ich mich selbst fragen, was bin ich eigentlich bereit, dafür zu geben? Mich möchte das nicht mit Druck fragen, ich frage es mich einfach so, habe ich schon verstanden, wie wertvoll das ist, woran ich mitarbeiten darf, wie wertvoll Jesus Christus ist. Und dann möchte ich dich auch fragen, was möchtest du geben? Und möchte dich fragen, welches Maß an Hingabe lebst du denn im Moment? Vielleicht kannst du dich ja mal einordnen zwischen 1 und 10 oder so. Welches Maß an Hingabe lebst du denn? Ich will dir ein Beispiel mitgeben. Ich habe mich die Woche mit zwei Freunden getroffen, ein junges Paar, noch nicht verheiratet, aber bald verheiratet. Er ist der Jugendpastor vom Cyril in Brenzbach und ich coache ihn gerade, weil er die Entscheidung trifft, wo er hingeht nach dem Theologiestudium, wo er einfach als Pastor dann dienen wird. Und wir kamen dann über alles Mögliche ins Gespräch. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr mit seiner Frau auch noch unterhalten, weil ich ihre Geschichte nicht so gut kannte. Ihn kenne ich seit der 8. oder so. Aber sie kenne ich kaum. Und das war sehr spannend. Denn seine Frau, er ist, glaube ich, so alt wie der Lukas, vielleicht 21, 22. Und sie ist, glaube ich, schon Ende 20, also ein ganzes Stück älter als er. Und ich habe so gefragt, hey, wie ist so dein Werdegang? Und dann erzählt sie mir ihre Geschichte und sagt, hey, ich habe einen tollen Job in der Verwaltung gehabt. Ich hatte studiert, war verbeamtet auf Lebenszeit, beziehungsweise noch ist es immer noch. Und ich habe richtig gut verdient. Mir hat der Job Spaß gemacht. Ich habe da in dem Dorf gewohnt, wo meine ganze Familie gelebt hat. Ich war in der Kirche, wo ich immer war, die ich geliebt habe, wo ich mitgearbeitet habe. Aber irgendwann spüre ich, dass Gott an meine Herzenstür klopft und mich fragt, hey Ines, wärst du bereit für noch mehr? Wärst du bereit, dich ganz neu von mir rufen zu lassen, dir eine ganz neue Aufgabe geben zu lassen? Wärst du bereit, noch mehr von dem zu entdecken, was ich in dich hineingelegt habe? Und es hat sie so einige Wochen und Monate bewegt und irgendwann sagt sie Gott, ja, ich bin bereit für einen kompletten Neuanfang, wenn du willst. Und genau das hat sie dann gemacht. Sie hat nämlich so eine Begabung in ihrem Leben und das ist Design und so. Sie hat da schon richtig viel gemacht und kann das schon sehr gut. Aber es war eben nicht ihr Beruf und sie hat das auch nicht studiert. Und sie spürt, dass Jesus zu ihr sagt, ja, so sollst du mir dienen und meinem Reich dienen. Wenn du die besten Flyer machst, die besten Homepages gestaltest, das schönste Corporate Design entwirfst und so weiter. Und dann irgendwie die Aufgabe als Pastorenfrau kam dann noch dazu, das wusste sie dann noch nicht, ja, das hat sich dann so noch ergeben, dass sie auch einen Pastor heiraten würde, das kam dann, aber hey, sie hat ihren Job aufgegeben, ist nach Konstanz gezogen, sie kommt aus Norddeutschland, hat ein Jahr so ein bezahltes Praktikum mehr oder weniger gemacht und hat angefangen auszutesten, ja, ob das funktioniert und jetzt wird sie studieren gehen, nochmal 4 Jahre, nochmal, ja, auf Zero alles von vorne. Und dann wird sie sich selbstständig machen in dem Bereich, weil das geht fast nicht anders in dem Bereich. Und wird das tun, wozu Gott sie berufen hat. Und das ist immer wieder der eine Gedanke, den ich mit euch teilen möchte. Wir können Jesus an ganz vielen verschiedenen Orten und in ganz vielen verschiedenen Bereichen dienen. Jesus zu dienen, dem Ziel zuzujagen, das muss nicht heißen, dass du Pastor wirst, dass du Lobpreis auf der Bühne machst, dass du eine Kleingruppe leitest oder was auch immer, was man so in der Kirche vielleicht macht. Nein, Jesus sucht Menschen für jeden Bereich in dieser Gesellschaft. Er sucht christliche Politiker, er sucht christliche Lehrer und Professoren, er sucht christliche Geschäftsleute, christliche Künstler, christliche Musiker und so. Unsere Freunde von Good Weather Forecast sind jetzt, glaube ich, haben sie es eigentlich geschafft in die Top 100? Ich weiß nicht, sie waren kurz davor. Oder haben sie es vielleicht sogar geschafft, eine christliche Band die aus Nürnberger und Ullmann Jungs von unserer Ekklesia-Gemeinde, die jetzt einen Vertrag mit ProSieben bekommen haben, Plattenvertrag und jetzt, glaube ich, das erste Mal sogar wirklich vorgedrungen sind in die Top 100, was echt nicht so ganz einfach ist in Deutschland auch. Ne? Vor allem als christliche Gruppe, es schafft nur Xavier Naidoo eigentlich. Und wie christlich der ist, weiß ich immer nicht so. Aber ich finde es stark und weißt du, Gott sucht Menschen in jedem Bereich der Gesellschaft, ob es in der Pflege ist oder wo auch immer, die sagen, hey, ich tue das ganz bewusst als Christ, ich mache das zu meiner Berufung, ich tue das, um dort, wo ich bin, Menschen mit der Ewigkeit zu berühren, ich tue es, um dort den Unterschied zu machen, wie ich mit meinen Kollegen umgehe, mit meinen Angestellten umgehe, mit wem auch immer umgehe, ich versuche dort, wo ich bin, ein Licht zu sein und meine Möglichkeiten, meinen Einfluss zu nutzen, um Gottes Reich zu bauen. Denn Gottes Reich soll überall in dieser Welt gebaut werden. Da geht es auch um die Strukturen von einer Gesellschaft und alles Mögliche, wo wir mitarbeiten dürfen. Okay. Brigitte, das ist wie im Hauskreis bei uns. Da klingelt auch immer ihr Handy. Die jungen Leute mit ihren Smartphones. Also das... Ich gebe dir noch ein paar Coaching-Tipps mit für geistliche Läufer. Und das ist mir so wichtig. Während du unterwegs bist auf dem Ziel, da sind jede Menge andere Menschen auch unterwegs. Und mir ist wichtig, dass du damit richtig umgehst. Nämlich zum ersten Mal, dass du nur nach deiner persönlichen Bestzeit strebst. Während du unterwegs bist auf das Ziel hin, da sollst du dich nicht mit anderen Leuten vergleichen und versuchen, zum Beispiel, das war früher immer, wenn ich wettkampfmäßig gelaufen bin, du wusstest, wer die besten Läufer waren. Und du wusstest auch, dass du besser nicht versuchst, mit denen mitzulaufen, weil sonst bist du so ab 3/4 der Strecke einfach kaputt und das war's und dann geht nichts mehr. Das funktioniert nicht. Und genauso gut wäre es auch nicht sinnvoll, wenn ich jetzt zum Beispiel Brigitte und Peter in ein Rennen schicken würde. Ich würde schon erwarten, dass eine von beiden Personen etwas schneller laufen würde. Ja? Ich verrate nicht, wen ich meine, aber verstehst du, es macht keinen Sinn, dass Peter sich an Brigitte orientiert und es macht keinen Sinn, dass Brigitte sich an Peter orientiert. Und das finde ich so wichtig. Weder, dass wir eifersüchtig sind auf diejenigen, die schneller sind als wir, noch, dass wir irgendwie mitleidig auf die runterschauen, die langsamer sind als wir. Da möchte ich unbedingt hinbekommen. Und verstehst du, ich bin jetzt mal ehrlich, ich glaube so in den christlichen Gemeinden, wir sind schon sehr gnädig, auch mit Leuten, die langsamer sind als wir, da fühlen wir uns ja auch ganz gut. Das geht schon, damit kommen wir zurecht. Ja? Also meistens komme ich damit zurecht, wenn Leute etwas ein bisschen schlechter können als ich oder so, sage ich, oh, du, Gott liebt dich und so. Ne? Aber wir, glaube ich, in Gemeinden und als Deutsche generell, wir mögen es nicht, links oder rechts überholt zu werden. Ja? Weder vom Nachbarn oder vom Kollegen in der Karriere, noch irgendwo in der Familie, wenn der Bruder irgendwie alles besser hinkriegt als wir oder so. Nein, wir mögen das nicht. Und in der Gemeinde, wenn da plötzlich jemand durch die Decke geht, hey, der betet plötzlich mit Kranken und die werden geheilt. 15 Leute von seinen Freunden sind schon zu Jesus gekommen, weil er irgendwie mit denen Gespräche geführt hat und so. Puh, da wird es dir schon ganz anders. Und du denkst dir, ha, jetzt muss ich aber doch langsam irgendwo das Haar in der Suppe finden. Ha? Irgendwas so als Sportpolizist, was ich ihm vorwerfen kann. Hey, während er gerade das Rennen läuft und er ist so schnell, da setzt du dir die Polizistenmütze ab und sagst, hey, hier ist links vor rechts. Und, ja, stellst irgendwelche Regeln auf, die gar keinen Sinn ergeben für dieses Rennen, aber du willst es nicht, dass du überholt wirst. Oder du hast eine Schaufel dabei und fängst an, Fallen zu graben, ja, und so Blätter drüber legst, dass du dann da reinstürzt und wenn es passiert, dann denkst du, ja, ich will mal da ein bisschen heute drauf Wert legen. Ich wünsche mir, dass wir als Christen nicht so sind, dass wir immer die Keule auspacken, wenn jemand irgendwie über den Durchschnitt hinausreicht in irgendwelchen Dingen. Sondern lassen wir ihn das doch machen und lassen wir sie das doch machen, was Gott ihm gegeben hat. Wie wenn er was dafür könnte oder sie was dafür kann für die Begabung, die Gott ihr gegeben hat. Und weißt du, deswegen musst du auch nicht neidisch sein, denn die Person braucht sich auch nicht viel darauf einbilden, denn Gott hat es ihr gegeben. Aber ich glaube, es wäre so wichtig in Deutschland für unsere Kirchen, dass Menschen, die von Gott Gaben mitbekommen haben, Fähigkeiten mitbekommen haben, die vielleicht auch Fähigkeiten und geistliche Gaben haben, die überdurchschnittlich sind, dass wir sie machen lassen, dass wir sie rennen lassen und sie nicht zwingen, wie Schildkröten da zu schleichen, weil wir uns sonst unwohl fühlen. Und ich glaube, viel liegt auch daran in Deutschland, dass in den Kirchen nicht so viel geht, weil wir uns schon wünschen, dass was geht, aber dann manchmal neidisch sind, wenn durch bestimmte Leute was geht und das gefällt uns dann nicht und wir unterstützen die nicht, sondern versuchen die sogar noch zurückzuhalten. Hey, und da will ich dich ermutigen, lass den Tiger aus dem Tank. Bei dir selbst, auch wenn du was kannst, hey, dann bau das aus. Klar, du bist von Gott dazu berufen, in dem, was er dir mitgegeben hat, so gut zu werden, wie es möglich ist, zu seiner Ehre, um ihn groß zu machen. Und ich fände es so schön, wenn ihr dazu Ja sagen könntet. Ein letzter Gedanke noch, der auch wichtig ist, wenn es darum geht, auf das Ziel zuzulaufen. Es ist schon immer wichtig, dass du in die richtige Richtung guckst. Ja? Es ist ganz furchtbar, wenn du ständig zurückguckst, dann wirst du nie schnell sein. Also bei der Sprintstrecke merkst du das ganz klar. Guckst du einmal links, guckst du einmal rechts, sind schon alle an dir vorbei. Ne? Aber selbst wenn es um einen längeren Lauf geht, und um den geht es, wenn wir davon reden, auf Jesus zuzulaufen, auf die Ewigkeit zuzulaufen, dann ist das schon ein längerer Lauf. Hey, aber da ist es auch nicht dran, dass du immer zurückguckst. Ich habe dir das hier mitgebracht, dieser Blick aus der Windschutzscheibe und man sieht den Rückspiegel und euch fällt auf, der Rückspiegel ist einfach viel kleiner als die Windschutzscheibe. Und das sagt schon alles. Das sagt sehr viel darüber aus, in welche Richtung das Auto meistens fährt. Ja? Denn sonst wäre es vielleicht andersrum, wenn wir die Autos so gebaut hätten, dass wir ständig rückwärts fahren sollen. Ne? Da hätten wir den Rückspiegel vielleicht etwas größer gemacht. Nein, du bist dazu berufen, nach vorne zu schauen. Und Paulus sagt das von sich auch. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Was lag denn hinter Paulus? Hinter Paulus lag eine absolut erfolgreiche religiöse Karriere. Er war einer der berühmtesten und angesehenen Männer seiner Zeit in Israel. Er hatte wirklich das Potenzial, der angesehenste Rabbiner, der angesehenste Theologe des ganzen Landes zu werden. Das haben wahrscheinlich viele in ihm gesehen. Aber dann trifft er Jesus. Und er sagt, nein, ab sofort ist das Gesetz mir nicht mehr wichtig und was ich alles als Jude getan habe, ab sofort will ich, dass jeder, den ich irgendwie treffe, Jesus kennenlernt. Das war sein Ein und sein Alles. Und es war ihm egal, welche Privilegien er dafür aufgegeben hat und was die Menschen da über ihn dachten. Er sagte, nein, Jesus ist mir so wichtig. Er schaut auch, es war für ihn auch, was hinter ihm lag, war auch Ablehnung, die er immer wieder erfahren hat wegen dem Glauben, Verfolgung, Stress. Dann auch Enttäuschung von Mitarbeitern und Freunden, die ihn verlassen oder sich sogar gegen ihn gewendet haben. Es gab Gemeinden, die hat er mit viel Herzblut aufgebaut und die haben ihn fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, den Paulus. Ihren Gemeindegründer, ihren Leiter, ihren Vater, wie er sich immer selbst gerne nennt. Er sagt, ich habe alles gegeben für euch. Und die haben nur noch gegen ihn gekämpft. Paulus sagt, aber darauf schaue ich gar nicht. Ich gucke, wo die nächste Gemeinde ist, die nächste Kirche ist, die ich aufbauen kann. Das ist, was ich tue. Ich laufe das Ziel zu. Ich laufe auf Jesus zu. Auch die Schuld in seinem eigenen Leben, von der lässt er sich nicht festhalten. Und Paulus nennt sich an einer Stelle selbst den Ersten unter den Sündern. Er sagt also, wenn sich alle für Verbrecher halten könnten, jeder hat was auf dem Kerbholz, sagen wir immer so schön, ich stehe ganz oben da. Warum sagt er das? Weil er die Kirche von Jesus verfolgt hat. Und er sagt, hey, ich habe eigentlich nichts verdient. Ich bin so ein Verbrecher im schlimmsten Sinne. Ich habe Menschen ins Gefängnis werfen, vielleicht umbringen lassen wegen diesen Sachen. Als Stephanus, einer der ersten christlichen Prediger, gesteinigt wurde, heißt es, Paulus hat sich um die Klamotten von den Leuten gekümmert, die sich freigemacht haben, um den besser steinigen zu können. Okay? Aber Paulus hat das genossen, dass diese Jesus-Sekte verfolgt wurde. Aber er sagt, auch vor dieser Schuld lasse ich mich nicht zurückhalten. Ich bin jetzt, seit Jesus in meinem Leben ist, etwas anderes. Ich bin ein Apostel. Ich bin ein Abgesandter von Jesus, um Menschen mit der Liebe Gottes zu erreichen. Und da will ich dich fragen, was ist mit deinen Siegen, deinen Niederlagen und deiner Schuld? Was ist mit dem, was Menschen über dich ausgesprochen haben oder mit dem, was sie dir angetan haben? Du darfst es vergessen. Und ich sage es noch deutlicher, du darfst und du kannst es loslassen. Wenn du zu Jesus gehört, hat deine Vergangenheit keine Macht mehr über dich. Die Macht, die Kraft der Auferstehung ist größer als deine Vergangenheit. Der Geist Gottes, der in dir lebt, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, ist stärker als die Seile, die immer wieder aus der Vergangenheit dich packen. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, es gibt in Fitnessstudios diese Bänder, die du da hinten dran machst und dann trainierst du Schnellkraft und auf Kommando rennst du immer los und versuchst halt so weit wie möglich zu kommen durch diese Bänder. Hey, ist gut, um fit zu werden, aber nicht gut, um damit dann einen Wettkampf zu laufen, oder? Und du bist nicht dazu berufen, mit diesen Bändern am Rücken durch die Gegend zu rennen. Und mir ist so wichtig, es geht ja nicht irgendwie um positives Denken. Jetzt vergiss mal, was früher war. Schau auf deine blühende Zukunft und wenn du da keine siehst, dann mal dir eine aus, ja. Bau dir dein Haus und so, ne. Nein, darum geht es mir nicht. Es ist die Kraft Gottes, die Kraft der Auferstehung, die den Unterschied macht. Konzentrier dich auf das Ziel, auf die Auferstehung, auf das ewige Leben, auf die Belohnung, die Jesus auch für dich bereithält. Und setz dich dafür ein, dass Menschen mit der Ewigkeit berührt werden. Ich habe hier mein altes Handy mitgebracht. Und da kann man etwas wunderbar dran deutlich machen. Denn dieses Wort vergessen im Griechischen heißt auch so viel wie ich lege es weg. So, oder ich verlege es sogar. Ja? Und kennst du auch, ne? Verlegst deinen Autoschlüssel und dann vergisst du auch, wo er ist. Weiß nicht, wer das von euch kennt. Und dann gibt es diese ganzen schönen Pfeifen, die man da ranhängen kann, ne, dass du dann irgendwie ein Signal ausgeben kannst, dass es dir sagt, wo dein Schlüssel liegt. Und das ist mir passiert. Ich habe mir ein neues Handy gekauft, weil mein altes kaputt war oder zumindest die Kamera nicht mehr funktioniert hat und ein paar andere Sachen auch nicht. Und dann habe ich dieses alte Handy weggelegt in meine Schublade und ich habe es komplett vergessen. Und irgendwann dachte ich, Mensch, mein neues Handy hat viel zu wenig Speicherplatz und das nervt tierisch. Ja? Also wenn du dann irgendwann nicht mal mehr deine Navigations-App betreiben kannst, weil irgendwie der Speicher voll ist und ich habe schon alles gelöscht und so und jetzt geht's gerade. Und ich dachte so, okay, du musst einen Plan B finden. Dann fiel mir mein altes Handy ein und ich habe gedacht, wenigstens für zu Hause könnte ich es doch noch nutzen, um Apps damit zu betreiben, denn das hat jede Menge Speicherplatz und das funktioniert auch noch. Also habe ich es rausgeholt und geladen und habe angefangen, damit so ein bisschen rumzuspielen. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich gar nicht mehr wusste, wie verschiedene Sachen bei diesem Handy funktionieren. Ich habe rumgetippt und dachte, hä, das muss doch so gehen. Aber das ging nicht. Das, was ich wollte, dass es passiert, ist nicht passiert. Und dann dachte ich, hä, wie war das denn? Und ich musste sogar am Ende nachlesen, um wieder rauszukriegen, wie das funktioniert bei diesem Handy. Und das ist, glaube ich, ein gutes Bild für das, was Paulus hier meint. Du darfst es weglegen und dann vergessen, wie es funktioniert. Diese Automatismen aus deiner Vergangenheit, die darfst du vergessen. Die sind keine Automatismen mehr, dass du immer so reagierst, wie du reagierst. Dass du immer an das denkst, wo du immer dran gedacht hast und all diese Sachen. Nein, da ist etwas Neues. Und dafür steht die Kraft Gottes dir zur Verfügung. Das ist doch eine wirklich gute Nachricht. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Die Band darf, denke ich, schon nach vorne kommen. Jesus, danke, dass du alles für uns gegeben hast, Herr. Dass du am Kreuz alles getan hast, um uns zu packen, um uns zu greifen, um uns zu retten. Du hast uns in unserer Schuld gesehen, die wir vor dir hatten, die wir vor dem Vater im Himmel hatten. Und du hast so ein Erbarmen, so eine Liebe zu uns, dass du alles eingesetzt hast, Herr, um uns zu retten. Herr, und deswegen wollen wir auch alles einsetzen für dich. Herr, damit ganz viele Menschen deine Liebe erfahren. Damit diese Gesellschaft, Herr, unsere Familien, diese Gemeinde von dir geprägt ist, Herr Jesus. Dass deine Liebe auch durch uns sichtbar wird in dieser Welt, Herr. Und wir beten, dass du uns dafür deine Kraft gibst, dass du uns ganz neu innerlich überzeugst, dass es gut ist, Herr Jesus, uns für dich einzusetzen, dass wir ganz neu das wollen, Herr, dass du ganz neu durch deine Liebe uns gewinnst, Herr, auch Vollgas zu geben für dich, Herr Jesus. Und danke, dass wir unterwegs immer gut versorgt sein werden, weil du das Leben auch liebst, Herr, wie wir. Herr, und ich bete, dass du über unserem Leben, Herr, da wo die Vergangenheit noch Macht hast, Herr, dass du durch deine Kraft diese Macht jetzt brichst, Herr Jesus. Ich spreche das aus im Leben von jedem, der jetzt weiß, ja, das betrifft mich. Boah, die Vergangenheit kommt immer wieder hoch. Da spreche ich im Namen Jesus hinein. Vergangenheit, du hast keine Macht mehr. Am Kreuz und in der Auferstehung ist deine Macht gebrochen. Und jetzt ist eine neue Kraft zum Segen in unserem Leben, darf jetzt sichtbar werden und um sich greifen. Und das ist die Kraft der Auferstehung. Halleluja. Amen.